Die Krabbelkinder gehen gerade noch. Warten wir noch kurz. Ja, wir haben es gerade schon gehört, Manuel hat schon gesagt, dieses Jahr ist jetzt schon auch wieder 4 Tage alt, also auch schon wieder ein bisschen was vergangen, und trotzdem soll uns einfach die Jahreslosung der Bibelfest für dieses Jahr noch weiter beschäftigen. Ich möchte nochmal hier vorne einblenden, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Das ist sehr vielschichtig und von daher werden wir noch ein paar Mal uns damit beschäftigen. Aber nochmal für die, die vielleicht am 1. nicht da waren, ein kurzer Durchlauf, was am 1. das Thema dazu war. Nämlich da ging es nur um diesen Vers, nehmt einander an. Und wir haben festgestellt, das Ziel mit dem, was Paulus hier schreibt, ist dieses zu Gottes Lob. Das ist das Ziel. Darum geht's. Gott soll gelobt werden. Und deshalb sollen wir einander annehmen. Ein zweites war die Begründung dafür, warum sollen wir einander annehmen, einmal mit dem Ziel, Gott zu loben, aber auch die Begründung, weil Christus uns, jeden Einzelnen von uns, angenommen hat. Und wenn man das ernst nimmt, wenn wir das ernst nehmen, dass wir Gott loben wollen, wenn wir das ernst nehmen und uns das bewusst ist, dass Gott uns angenommen hat, dann ist es eigentlich schon eine Selbstverständlichkeit, dass wir den anderen annehmen wollen. Dann ist der Wille schon mal da. Dann braucht man dann nicht mehr drüber reden und nicht mehr lang überlegen. Die Frage, wie das dann geht und wie das aussieht, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt viele Fragen. Die Frage ist unter anderem nämlich die, nehmt einander an, wie sieht denn das dann ganz konkret aus? In den einzelnen Situationen. Oder die Frage ist ja auch, ja, wie mache ich das denn, den anderen annehmen, wenn der so ganz anders ist? Wenn der einfach Charaktereigenschaften hat, Dinge tut, wie man sie eigentlich nach meiner Meinung überhaupt nicht tun kann, wie ich gar nicht verstehen kann, wie man auf sowas kommt, irgendetwas so zu tun, wie der das tut. Wie mache ich es dann, den anzunehmen? Oder wenn ich sogar Dinge sehe, wo ich denke, das ist nicht richtig. Das stimmt irgendwie nicht. Was mache ich dann mit dem einander annehmen? Oder was bedeutet das dann? Vielleicht gehen einzelne von uns noch ganz andere Fragen zu diesem Thema durch den Kopf. Und deshalb, weil das so vielschichtig ist, so viele Fragen sind, deshalb möchte ich einfach die nächsten Male, wenn ich dran bin, noch weiter dieses Thema vertiefen. Und interessanterweise für Paulus war das ja auch ein größeres Thema. Paulus hat nicht nur Römer 15, Vers 7 über das Miteinander geschrieben in der Gemeinde, denn darum geht es zunächst mal, das Miteinander in der Gemeinde, sondern einen ganzen großen Abschnitt. In Römer 14, 1 bis 15, Vers 7, in dem ganzen Kapitel 14 und dem Teil von 15 geht es um dieses Thema, wie ist denn das einander annehmen, wie sieht denn das aus? Und Paulus hat so 2 Aspekte bei dieser Überlegung, einander annehmen. Einmal der Aspekt, einander stehen lassen. Das heißt es auch, einander annehmen heißt, ich lasse den anderen so stehen, wie er ist. Und da schreibt er in Kapitel 14, 1 bis 13, 12, 12 etwas dazu. Und dann im Folgenden schreibt Paulus etwas darüber, füreinander Verantwortung übernehmen. Das heißt es nämlich auch. Einander annehmen. Dass wir Verantwortung füreinander übernehmen. Und dann kommt nochmal ein Teil dazu, Jesus das Vorbild. Jesus ist das Vorbild dafür, wie wir einander annehmen sollen. Keine Angst, wir werden jetzt nicht den ganzen Text lesen, weil wir uns ja mehrere Male mit beschäftigen können auch. Und ich finde auch, es wichtig ist, dass man nicht zu viel auf einmal reinpackt. Deshalb wollen wir heute mal nur diese 12 Verse uns anschauen und uns unter dieser Frage Gedanken machen, einander stehen lassen. Was meint denn Paulus dazu? Wie versteht er das denn? Und ich lese uns mal diese Verse vor. Römer 14, 1 bis 12. Und da schreibt der Paulus, nehmt auch den ohne Vorbehalt an, dessen Glaube noch schwach ist. Verwirrt ihn nicht noch dadurch, dass ihr über unterschiedliche Ansichten streitet. So essen die einen guten Gewissens alles, während andere meinen, kein Fleisch essen zu dürfen. Niemand sollte deswegen auf die verächtlich herabschauen, die bestimmte Speisen meiden. Diese wiederum dürfen niemand verurteilen, weil er das Fleisch der Opfertiere isst. Denn Gott hat den einen wie den anderen in seiner Gemeinschaft aufgenommen. Du bist nicht der Herr deines Mitmenschen. Mit welchem Recht willst du ihn also verurteilen? Ob er im Glauben standfest bleibt oder ob er fällt, ist eine Sache zwischen ihm und Gott, seinem Herrn. Und er wird im Glauben festbleiben, denn der Herr hält ihn. Für manche Leute sind bestimmte Tage von besonderer Bedeutung. Für andere wieder sind alle Tage gleich. Jeder soll nach seiner Überzeugung leben. Wer nämlich Fastentage einhält, der will damit Gott den Herrn ehren. Und wer an solchen Tagen isst, der ehrt auch Gott. Denn im Gebet dankt er ihn für das Essen. Fastet aber jemand in diesem Tag, dann fastet er aus Liebe zu Gott. Und auch er dankt Gott im Gebet und erweist ihm dadurch die Ehre. Niemand von uns lebt sich selbst und niemand stirbt für sich selbst. Leben wir, dann leben wir für den Herrn und sterben wir, dann sterben wir für den Herrn. Ganz gleich also, ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und zu neuem Leben auferstanden, um der Herr der Toten und der Lebenden zu sein. Mit welchem Recht verurteilst du also einen anderen Christen? Und warum schaust du auf ihn herab, nur weil er sich anders verhält? Wir werden alle einmal vor Gott stehen und er wird über uns urteilen. So steht es in der Heiligen Schrift. So wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir werden alle niederknien und alle werden bekennen, dass ich der Herr bin. So wird also jeder für sich selbst vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. War jetzt viel Information, wir werden es auseinanderklamüstern, wie man so sagt. Zunächst mal das Thema, um das es geht, oder das, was Anlass war für Paulus, war, dass es in der Gemeinde starke, so benennt er es, starke und schwache gegeben hat. Und das war das gewisse Spannungsfeld, in dem die Gemeinde drin war, dass es eben diese unterschiedlichen Gruppen gab und deshalb auch war es schwierig, miteinander umzugehen. Was das Thema hier war, können wir kurz anschneiden. Es ging ja darum, um dieses Essen von verschiedenen Dingen oder so. Letzten Endes ging es darum, es gab eine Gruppe in der Gemeinde, die waren in ihrem Glauben sehr freiheitlich. Die konnten vieles tun, haben sich bei vielem keine Gedanken gemacht. Und es gab eine andere Gruppe in der Gemeinde, die haben sich ganz viele Gedanken gemacht, haben überlegt, ah, kann das sein, darf ich das, ist das richtig, darf man das machen? Und es zeigte sich in der Gemeinde an zwei Themen. Einmal dieses Götzenopferfleisch oder dieses Fleischessen, wie es hier genannt wird. Und das war ja damals so in den griechischen Städten, auch in Rom. Da wurde das Fleisch, das verkauft wurde, oft vorher im Tempel irgendeiner Göttin, irgendeinem Gott geweiht. Und da wurde das zum Teil geschlachtet, aber man hat es dort nicht gebraucht und deshalb kam das sozusagen in den freien Handel. Und da es damals noch keine EU gab, heute gibt es ja die EU, da ist Lebensmittel müssen ganz genau gekennzeichnet sein, wo es herkommt, genfrei oder nicht, oder aus welchem Stall, wissen wir ja alles, was da so ist. Das gab es damals nicht, also wusste man auch nicht, wo das Fleisch herkam. Es wurde nicht deklariert, wie man so sagt heute. Also wusste man nicht, das Fleisch, das ich beim Metzger um die Ecke kaufe, ist das Götzenopferfleisch oder kommt es woanders her? Und dann gab es Christen, die hatten damit ein Problem. Die haben gesagt, ich kann doch das Fleisch nicht essen, wenn das vorher im Götzen geopfert wurde, im Götzen geweiht wurde, das kann ich doch nicht machen. Es gab andere, die haben gesagt, das ist doch kein Problem, das ist Fleisch, schmeckt gut, egal, wo es herkommt. Und es gab dieses zweite Thema Sabbat oder Feiertage und Fastentage. Und das ist ja interessant, Sabbatheiligung und Fastentage. Fasten war schon bei Jesus und den Pharisäern ein Riesenthema. Darüber haben die schon gestritten und die heftigsten Auseinandersetzungen im Grunde gab es bei Jesus und den Pharisäern über diese beiden Themen. Sabbatheiligung und Fasten. Das hat sich fortgesetzt in der Gemeinde und dann gab es überwiegend wahrscheinlich Juden, Christen, die vorher Juden waren und zum Glauben gekommen sind, die hatten so ganz genaue Vorstellungen, wie das ist mit dem Sabbat, wie das ist mit dem Fasten. was man alles tun darf am Sabbat und so. Und auf der anderen Seite gab es die Heidenchristen, die damit recht sportlich umgegangen sind. Die sich gesagt haben, Fasten kann man machen, muss man aber nicht. Oder Sabbat besonders begehen, das kann man machen, muss man aber nicht. Also egal eigentlich, das ist nicht so wichtig. Und wir können uns das, glaube ich, gut vorstellen, diese unterschiedlichen Einstellungen, dass das ganz schön Feuer gab, ganz schön Zunder war für Spannungen und Schwierigkeiten, die waren im Grunde vorprogrammiert. Und ich stelle mir das ein bisschen so vor, da in der Gemeinde, da gab es diese zwei Gruppen. Die einen, die da eher freiheitlicher dachten und die anderen, die eher enger gedacht haben. Und ich stelle mir so vor, die saßen wahrscheinlich vielleicht in der Gemeinde auch jeweils rechts und links vom Mittelgang. Gab es also den Mittelgang und auf der einen Seite, da saßen die, die da freiheitlicher drauf waren. Und auf der anderen Seite saßen die, die gesagt haben, nein, müssen wir nochmal drüber nachdenken, müssen wir echt genauer forschen, das kann man nicht einfach so hinnehmen. Und ist auch klar, die saßen natürlich, die beieinander saßen, die haben sich auch unterhalten, miteinander geredet. Und die hatten auch ein Thema, worüber man spricht, nämlich über die andere Seite, weil die doch da so eng sind, beziehungsweise so freiheitlich sind. Und andersrum war es genauso. Und so gab es so eine Spaltung in der Gemeinde, so eine Trennung in der Gemeinde. Und natürlich, wenn es darum ging, andere einzuladen, hat man auch nur die von seiner Seite eingeladen, weil wenn Fleisch gut schmeckt, warum soll ich verzichten, bloß weil der so ein enges Gewissen hat. Also ist ja viel zu anstrengend, lieber lade ich mir jemand ein, mit dem ich richtig grillen kann und wo da richtig die Grillparty abgehen kann. So gab es da zwei Gruppen in diesen Gemeinden. Da hat man auch nicht viel wahrscheinlich miteinander gesprochen und so, weil die anderen ja eben komisch waren. Und da schreibt Paulus, das geht nicht. Das darf nicht sein. Und ich glaube, wir können uns das gut vorstellen, wie das damals vielleicht so war, diese Spannung. Und warum Paulus jetzt sagt, nehmt einander an. Ihr Schwachen, die Starken und die Starken, die Schwachen. Ist ja so die Frage, jetzt, wir leben jetzt heute. Bei uns sind jetzt manche dieser Themen keine Themen mehr. Wir sind auch nicht in Rom, sondern wir sind in Langenau. Es gibt bei uns keinen Tempel, wo man irgendein Fleisch opfern könnte. Sondern es gibt einige Metzger um die Ecke, die haben ihr Fleisch halt daher, wo sie es herhaben. Und es ist jetzt ja auch bei uns nicht wirklich ein Thema, Fleisch essen oder nicht Fleisch essen. Es gibt natürlich manche militanten Vegetarier und vielleicht auch Fleischesser, weiß ich nicht. Aber ist in der Gemeinde bei uns ja kein Thema. Oder auch die Tage, an denen wir über Sonntagsheiligung in den Gemeinschaften gesprochen hat und gestritten hat, die sind eigentlich auch vorbei. Ist für uns eigentlich heute auch kein Thema mehr. Und Fasten als religiöses Thema ist auch kein Thema mehr. Also was hat es jetzt mit uns zu tun? Und vor allem diese Einteilung, die da machen, zwischen Schwache und Starke, das würden wir heute auch eh nie machen. Da würde sich jeder wehren, wenn ich jetzt, oder wenn die Gemeindeleitung mal sagen würde, wir müssen mal Gemeinde ein bisschen gucken und wir teilen mal ein, wer ist stark und wer ist schwach. Und das schreiben wir hinten dran an eine Liste und dann wissen wir, wie wir wen fragen. Wenn ihr die Liste sehen würdet, würdet ihr wahrscheinlich sagen, was geht's noch? Was, ich soll stark sein? Und andere wird sagen, also, dass die finden, ich bin schwach, das ist ja schwach, das ist gemein. Also da würden wir uns dagegen wehren. Keiner wird von sich sagen, ich bin schwach im Glauben. Denken vielleicht manchmal, aber und kann man gut vorstellen, auch niemand würde sagen, also wenn ihr einen Starken im Glauben sehen wollt, hier, guckt, hier, ich. Also diese Einteilung gibt es bei uns ja auch nicht mehr. Aber es wird deutlich hier im Text, Paulus macht deutlich, auf diese Einteilung kommt es eigentlich auch gar nicht drauf an. Es kommt nicht drauf an, wer stark und wer schwach ist. Das ist zwar der Ausgangspunkt, aber das, was Paulus eigentlich Schwierigkeiten macht oder was er schreibt, ist dieses, wie wir denn miteinander umgehen. Das Verhalten und das Denken übereinander. Weil das ist ihm aufgefallen, das haben wir auch hier im Text gelesen. Er schreibt einmal in Vers 3 am Anfang, niemand soll deswegen auf die verächtlich herabschauen, die bestimmte Speisen meiden. Also der Paulus hat beobachtet, die stark sind oder sich für stark halten, die da freiheitlicher sind, die haben
auf die anderen runtergeschaut und gesagt, ach, wie kann man so sein? Sie klang dann vielleicht so wie, sind die aber kleinlich? Warum essen die kein Fleisch vom Metzger? Das ist doch egal. Heute würde das vielleicht in die Richtung heißen, ist der aber engstirnig? Was hat er nur gegen alternative Medizin? Wenn es hilft, nehme ich natürlich homöopathische Mittel und wenn es meine Schmerzen lindern mache, lasse ich natürlich Akupunktur machen. Wie kann man da so engstirnig sein und damit ein Problem haben? Würde es vielleicht heute heißen, und es würde vielleicht heute heißen, Mann, ist die gesetzlich. Wie kann man als Christ nur Probleme haben mit Tattoos und Piercing? Das ist doch äußerlich, das hat doch mit dem Menschen an sich nichts zu tun. Wie kann man damit Probleme haben? So war das damals. Die Starken haben verächtlich auf die vermeintlich Schwachen herabgeschaut und gesagt, wie kann man so sein? Und auf der anderen Seite schreibt Paulus, diese wiederum dürfen, also die bestimmte Speisen meiden, die Schwachen, diese wiederum dürfen niemanden verurteilen, weil er das Fleisch der Opfertiere ist. Das hat Paulus beobachtet, die vermeintlich Schwachen, die haben die anderen verurteilt. Die haben gesagt, der ist noch kein richtiger Christ, weil der hat es noch nicht kapiert, dass das mit dem Opferfleisch, dass das ganz, ganz gefährlich ist. Weil man da was mit in sich aufnimmt, von dem, was da irgendwie vielleicht dran ist. Und haben verurteilt, boah, oder würde vielleicht diese Beispiele, die beiden, die ich gebracht habe, in der Umkehrung heißen, die Schwachen würden vielleicht sagen, wie liberal ist denn der? Als Christ kann man doch keine homöopathische Medizin nehmen, da kann man doch keine Akupunktur machen lassen, da steht doch ein ganz anderes Menschenbild dahinter. Da geht es doch um kosmische Strömung und Strahlung und was auch immer. Und dann sagen, das darf man doch nicht, das ist doch voll liberal, wie kann man sowas machen? Oder würde ich sagen, ach so tolerant wie die sind, das darf man nicht sein. Also Tattoos und Piercing, das hat doch auch was mit meinem Glauben zu tun. Das war doch früher so, hat was mit Opferrieden und so weiter zu tun gehabt, da mache ich mich doch mit eigen. Das war die Spannung damals und vielleicht sieht die Spannung heute ähnlich aus. Es kann natürlich auch gut sein, dass jetzt von diesen Beispielen für dich keins irgendwie ein Problem ist. Wo du sagst, soll jeder machen, wie er will. Aber ich glaube, es gibt wahrscheinlich im Leben von jedem von uns irgendwelche Bereiche, wo wir so unsere Vorstellungen haben, wie man doch sein muss oder wie man auf jeden Fall nicht sein darf und was man auf keinen Fall tun darf. Beispiele, wo wir dann auch über andere schlecht denken. Vielleicht ist das Thema Kleidung beim einen oder anderen eins. Man sagt, also, wie die da im Gottesdienst kommen, das geht eigentlich nicht. Also ohne Krawatte predigen, das darf man nicht. Oder so. Und andere würden sagen, zum Glück hat er keine Krawatte dran. Die hat eh nicht gepasst. Oder so, wie auch immer. Egal. Aber vielleicht ist das Thema. Oder das Thema Rauchen. Als Christ darf man das, darf man es nicht. Vielleicht auch ein Thema, wo du deinen Punkt hast und sagst, das geht gar nicht im Blick auf, wie Leute Geld ausgeben. Welches Auto darf man als Christ fahren? Ich weiß zum Beispiel, dass Ernst Vatter, viele werden über den Namen was sagen, der war Missionsdirektor bei der Liebenzeller Mission, der wollte immer BMW fahren und seine Frau hat gesagt, du weißt nicht, wer alles, das kannst du nicht machen als Missionsdirektor. Als er im Ruhestand war, hat er sich einen BMW gekauft und ist seinen Ruhestand lang BMW gefahren. Viele würden sagen, lass doch den BMW fahren. Andere sagen, das darf man doch nicht als Missionsdirektor. Und so, Zeiteinteilung. Es gibt viele Themen, viele Bereiche, wo jeder dann so in einem Bereich vielleicht so sein Thema hat, wo er sagt, ah, da weiß ich, wie es richtig ist und wenn das jemand anders macht, dann ist da was nicht ganz in Ordnung. Das ist die Situation, die damals in Rom war. Und hierbei muss sich im Grunde ja jeder selber überprüfen. Jeder muss für sich selber prüfen, wie denke ich denn über den anderen, der Dinge so anders macht, wie ich sie mir vorstelle. Wie ich denke, dass es richtig ist. Der in manchen Punkten anderer Meinung ist. Wie denke ich über den? Muss jeder für sich selber mal überprüfen. Oder was ist dann auch, wenn es nicht nur ein Punkt ist, sondern wenn es viele Punkte sind beim anderen, wo er sagt, boah, der macht alles anders, wie ich mir das vorstelle. Wie ich so denke, boah, Wie ist es dann? Wie denken wir dann übereinander mit, ja, wie reden wir übereinander? Und Paulus wendet sich vehement dagegen, dass man so miteinander umgeht, wie es hier beschrieben wird. Verächtlich oder auch verurteilend übereinander denkt. Weil Paulus sagt, das macht das Denken und das Reden, dieses Denken und Reden zerstört die Gemeinschaft, zerstört das Gute, was Jesus durch sein Sterben am Kreuz möglich gemacht hat, nämlich eine Einheit, dass wir zusammengehören als seine Kinder. Das macht es kaputt. Und wenn es solche Gruppen gibt in Gemeinden, das merken Leute, die da dazukommen. Von außen, Außenstehende vielleicht oder Gäste, das merkt man normalerweise ganz schnell. Ob in dieser Gemeinde übereinander gesprochen wird oder in dieser Gemeinde miteinander gesprochen wird. Ob in dieser Gemeinde man sich annimmt, auch mit den Unterschieden, die da sind, oder ob es da so Mauern gibt. Wie schon gesagt, da gilt es, sich selber mal zu überprüfen und zu fragen, wie denke ich denn über den oder diejenige, die da so schwierig ist. Und wenn man da Dinge entdeckt, dann ist es wichtig zu sagen, und ich muss das Gott bekennen, ich will das Jesus im Gebet sagen. Ich will Gott um Verzeihung bitten, dass ich hier das, was er geschaffen hat, was er gemacht hat, so mutwillig zerstöre und kaputt mache. Gott um Verzeihung bitten, ihn darum bitten, dass er mir die Kraft gibt, mein Denken an dem Punkt zu verändern. Das ist das, was hier herausgefordert wird. Nehmt einander an, fordert uns dazu heraus, einander stehen zu lassen. Und Paulus fordert aber nicht nur dazu heraus, sondern Paulus gibt auch Begründungen. Er sagt auch, warum das denn so ist. Warum müssen wir denn nicht übereinander urteilen? Warum ist das, warum kann man sich stehen lassen oder soll man sich stehen lassen? Da schreibt Paulus auch in unserem Text einiges dazu. Um das Ganze auch klar zu kriegen, warum das denn nicht sein muss und was da wirklich auch das Problem oft dabei ist. Das Erste, in Kapitel 14, Vers 3b, Gott hat jeden aufgenommen, heißt es da. Gott hat den einen wie den anderen in seine Gemeinschaft aufgenommen. Auch wenn es uns Menschen schwerfällt, den anderen anzunehmen, der so ganz anders ist und der so ganz schwierig ist. Auch wenn es uns Menschen schwerfällt, andere Meinungen stehen zu lassen. Gott hat den anderen mit seiner Meinung angenommen. Gott hat den anderen mit seiner Freiheit, die er vielleicht lebt, angenommen und liebt ihn. Genauso wie er den liebt, der da engeres Gewissen hat, der sich da schwerer tut. Gott nimmt jeden Menschen an. Gott liebt jeden Menschen. Deshalb können wir einander doch annehmen. Deshalb brauchen wir nicht verurteilen oder verächtlich auf andere runterschauen. Und wir müssen ja auch bedenken, das geht ja auch andersrum. Es gibt ja auch Dinge, die den anderen an mir ärgern und wo der andere Probleme mit mir hat. Ich war, als ich in meinem ersten Bezirk war, öfters bei einer Frau zum Essen eingeladen. Immer wieder, das war manchmal auch schwierig, das Essen anzunehmen. So, ich hatte vorher noch nie Brennnessel-Spinat gegessen. Oder Brennnessel-Altspinat konnte man essen, aber muss man nicht haben. Also das war ja auch so ein Thema. Aber die war immer interessant, wenn wir uns so unterhalten haben, und dann kommt man ja oft dann auch auf andere Leute, und wenn man dann so manche Dinge auch benennt, wo man sagt, ah, schwierig bei dem und wie der so das lebt, da konnte sie immer wieder sagen, ja, wenn ich mal nur so wäre, wie der andere sein sollte. Wenn ich mal nur so wäre, wie der andere sein sollte. Also wenn ich nur selber das so wäre, was ich denke, wie der andere sein sollte. Soll heißen, wir müssen uns auch bewusst machen, wir selbst haben auch für andere Leute schräge Ansichten und schräge Verhaltensweisen, wo andere mit zu kämpfen haben, dass sie mich annehmen können. Deshalb. Und dann dürfen wir auch darüber staunen, dass Jesus ja mich annimmt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir wahrscheinlich mehr darüber staunen, dass Jesus mich angenommen hat wie den anderen, von dem ich sehe, wo ich denke, das geht nicht. Wer ehrlich ist zu sich selber, wird darüber mehr staunen und sagen, ich bin so dankbar, dass Gott mich angenommen hat. Und dann ist auch recht, wenn er den anderen angenommen hat, der irgendwie ein bisschen schwierig, in meinen Augen schwierig ist. Also Gott hat jeden aufgenommen. Jeder, der Schwache und der Starke, der wie auch immer denkt, ist von Gott geliebt. Und zweites in 14, Vers 4. Ob er im Glauben standfest bleibt oder ob er fällt, ist eine Sache zwischen ihm und Gott, seinem Herrn. Und er wird im Glauben festbleiben, denn der Herr hält ihn. Gott selbst hält jeden fest, schreibt der Paulus. Der Paulus geht also auch davon aus, dass dieses über den anderen nachdenken und über den anderen reden durchaus vielleicht auch etwas Positives sein kann, weil sich jemand ernsthafte Sorgen macht. Sorgen macht, wie der denn in seinem Leben, in seinem Glauben zurechtkommt. Nur leider merken wir das und erleben es vielleicht immer wieder auch, diese sich für andere Sorgen, das bringt oft nicht wirklich weit. Und Paulus sagt, ihr könnt echt entspannen, ihr könnt ganz cool bleiben. Gott kümmert sich um den anderen schon. Gott sorgt sich schon darum, dass er dabei bleibt. Dass er gehalten ist. Dass er zum Ziel kommt in seinem Leben. Paulus schreibt es mal im Philipperbrief so ganz praktisch, was hier gemeint ist. Philipper 1, Vers 6. Deshalb bin ich auch ganz sicher, dass Gott sein Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus kommen wird. Paulus weiß, Jesus ist der, der den Glauben angefangen hat, der es zum Ziel bringt. Da muss ich nicht übereifrig dem anderen sagen, wo er seine Fehler und Schwächen hat oder wo er zu freiheitlich ist und damit nur Streit und Schwierigkeiten hervorrufen. Da dürfen wir, schreibt Paulus, hier ganz gelassen bleiben, weil wir das alle brauchen. Jeder von uns, der Schwache und der Starke, jeder von uns braucht es doch letzten Endes, dass Jesus ihn durchbringt, dass Jesus ihm am Glauben hält, dass Jesus einem hilft, nicht zu verzweifeln, nicht aufzugeben unterwegs, was auch immer. Wir alle brauchen diese Hilfe von Jesus und deshalb ja, können wir an dem Punkt echt auch entspannen. Drittes, jeder will mit seinem Verhalten Gott ehren, sagt der Paulus. Er sagt, wer nämlich Fastentage einhält, der will damit Gott, den Herrn, ehren. Und wer an solchen Tagen isst, der ehrt auch Gott, denn im Gebet dankt er ihn für das Essen. Ich finde es faszinierend, dass er sagen kann, ja, wer den Tag besonders hält, dem geht es darum, Gott die Ehre zu machen. Wer fastet, der fastet, um Zeit zu haben für Gott, um Gott zu ehren. Und wer an dem Tag isst, der macht es auch, um Gott zu ehren, weil er, hier haben wir einen Hinweis aufs Tischgebet, das gab es damals bei den ersten Christen auch schon, weil er dafür dankt. Weil er Gott dankt dafür, dass er was zu essen hat. Also jeder, der das, was er tut, tut es doch zunächst mal, weil er Gott damit ehren will. Weil er dankbar ist für das, was er von Gott hat. Und ist die Jahreslosung ja alles zu Gottes Lob. Und das ist ja leider so ein bisschen Kennzeichen von uns Menschen, dass wir bei anderen oft eher Negatives annehmen und sagen, ah, wenn der so eng ist, das ist irgendwie was schwierig. Das müssen wir nicht. Wir dürfen dem anderen zunächst mal Positives unterstellen und sagen, der will Gott damit ehren, der tut das, wie er es kann, wie es für ihn passt und wie er es braucht. Man gehört von einem, der hat, da kam ein Drogenabhängiger, ist zum Glauben gekommen, wurde frei von den Drogen und ging in eine Kirchengemeinde. Einige Jahre hat dort mitgearbeitet, der kam irgendwann dann zum Pfarrer und hat gesagt, ich halte eure Freiheit nicht aus, das macht mich kaputt. Die Freiheit, die ihr lebt, die ist für mich viel zu frei, ich brauche ein Geländer, an dem ich mich festhalten kann. Und er ging dann in eine andere Gemeinde, in eine Hausgemeinde, die, würden wir sagen, die war richtig eng, die hatte klare Strukturen und wir würden wahrscheinlich sagen, die war gesetzlich. Aber das war das, was der gebraucht hat. wo er gesagt hat, da habe ich meine Sicherheit, sonst falle ich wieder zurück in mein Drogenleben. Und so brauchen manche das auch, engere Regeln, damit sie durchs Leben durchkommen. Und andere, die können diese Freiheit haben. Aber jeder will das mit seinem Leben tun, dass er Gott ehrt. Und ein viertes, letztes, jeder muss sich mal vor Gott verantworten, schreibt der Paulus. Mit welchem Recht verurteilst du also einen anderen Christen? Warum schaust du auf ihn herab? Nur weil er sich anders verhält? Wir werden alle einmal vor Gott stehen und er wird über uns urteilen. Jeder muss sich einmal vor Gott selbst verantworten, für das, wie er gelebt hat. Schreibt Paulus hier, als ein Grund dafür, dass er sagt, ihr habt gar kein Recht, einander zu verurteilen. Dem anderen zu sagen oder über den anderen zu denken, so wie der lebt, das wird eh nie was. Und ob der wirklich richtig glaubt, ob der hat noch nicht alles kapiert, noch nicht alles verstanden. Paulus sagt, ihr habt kein Recht dazu. Gott beurteilt das Leben von dem anderen. Und Gott beurteilt auch das Leben von einem selbst, von mir. Deshalb muss ich niemand verurteilen, weil Gott es macht. Weil jeder zu Gott gehört. Und es hat auch diese andere Komponente, muss ich mir überlegen, ob ich es wirklich mache, über einen anderen urteilen. Ich habe einige Jahre lang mit einem Christen zusammengearbeitet, dieser Aspekt ganz wichtig war. Der hat immer wieder gesagt, wenn man dann angefangen hat, über Leute zu reden, Schlechtes zu reden und Negatives, hat er gesagt, was denkst du, wenn du mal vor dem Gericht Gottes stehst? Wird es peinlich, wenn das rauskommt, was du jetzt gesagt hast, oder nicht? Ist aus meiner Sicht auch ein bisschen eine enge Sicht. Und trotzdem hat es mich zum Nachdenken gebracht. Und manchmal fällt mir es ein, dass ich mir sage, hoffentlich kommt das nicht raus, was ich jetzt gerade gedacht oder gesagt habe über jemand anders oder über jemand Drittes, der da nicht da ist. Deshalb, wir müssen niemanden verurteilen. Wir können den anderen stehen lassen, wir können den anderen annehmen, weil er muss sich vor Gott verantworten. Und ich muss das, was ich denke, was ich sage, auch vor Gott verantworten. Nehmt einander an. Das Thema der Jahreslosung, die Herausforderung, in der wir drinstehen. Und heute haben wir jetzt diesen Abschnitt gehabt, einander stehen lassen. Das nächste Mal, am 18. ist es, in 2 Wochen bin ich wieder dran. Paulus schreibt aber auch in dem weiteren Kapitel dann zu diesem Thema füreinander verantwortlich sein. Wir sind füreinander auch verantwortlich. Das heißt jetzt nicht, nehmt einander an und ich soll den anderen stehen lassen. Mir ist ja egal, soll er machen, was er will. Das ist doch wurscht. Nein, das ist nicht so. Paulus sagt, wir haben auch eine Verantwortung füreinander. Und das heißt auch, nehmt einander an. Und vielleicht sind jetzt ein oder andere Thema, wurde vielleicht jetzt angeschnitten, wo jemand sagt, jetzt hätte ich aber doch noch gern gewusst, was jetzt da richtig ist. Darf man jetzt sich tätowieren lassen oder nicht? Oder was halt so das Thema ist, an dem ihr dran seid. Das wollen wir nächstes Mal hören, was Paulus dazu sagt, wie wichtig es ist, oder ob es wichtig ist, dass alles richtig, also ja, wie das ist mit dem, ob es richtig ist oder nicht. Welche Bedeutung das hat. Nächstes Mal dieser zweite Teil, füreinander verantwortlich sein. Ich möchte beten. Herr Jesus, himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns angenommen hast und dass wir deshalb uns auch einander annehmen können, Herr. Und du siehst, dass das unser Wunsch ist. Und du siehst auch, wo es uns manchmal schwerfällt, den anderen so zu nehmen, wie er ist. Aber ich will dich bitten, Herr, bewahr uns davor, dass wir über andere lästern oder verächtlich reden und denken, weil sie Dinge tun, die wir uns nicht vorstellen können. Bewahr uns aber auch davor, dass wir andere verurteilen, weil wir denken, dass sie damit wirklich total daneben liegen. Herr Jesus, ich danke dir, dass es so ist, dass jeder von uns dir verantwortlich ist. Ich danke dir auch, dass du der bist, der letzten Endes urteilt über das, wie wir unser Leben gelebt haben. Bewahr uns davor, dass wir übereinander urteilen und einander verurteilen. Und Herr, hilf uns, dass es ein gutes Miteinander gibt, auch mit denen, wo es uns vielleicht schwerer fällt. Lass uns eine Gemeinde sein, wo es heißt, seht, wie haben sie sich einander so lieb. Wie wie gut gehen die miteinander um. Ich bitte dich darum, dass du das wirkst in uns, bei uns hier in Langenau in der SV. Amen. Wir singen ein Lied miteinander.